Adam Smiths Wohlstand der Nationen erschien vor 250 Jahren. Fünf Gründe, warum es bis heute wichtig ist, Adam Smith bestimmt noch immer die Begriffe unserer ökonomischen Debatten. Wann sollen Märkte koordinieren? Wann muss der Staat steuern? Und wer hält die Macht in Schach? Von Michael Munger, 06. März 2026. Vor 250 Jahren ist das Hauptwerk von Adam Smith, The Wealth of Nations, auf Deutsch Der Wohlstand der Nationen, erschienen. Es war konzipiert als Werk der politischen Ökonomie. Wichtig ist, dass Smith ziemlich direkt darauf besteht, dass dieser Ansatz als ein Zweig der Wissenschaft des Staatsmannes oder Gesetzgebers zu betrachten sei. Die Ziele seien erstens, dem Volk ein reichliches Einkommen oder einen gesicherten Lebensunterhalt zu verschaffen. Oder genauer, es in die Lage zu versetzen, sich selbst ein solches Einkommen oder einen solchen Lebensunterhalt zu verschaffen. Und zweitens, dem Staat oder Gemeinwesen ein Einkommen zu verschaffen, das für die öffentlichen Dienste ausreicht. Es schlägt vor, sowohl das Volk als auch den Souverän zu bereichern. Die zentrale These von The Wealth of Nations umfasst einen Mechanismus und ein Mittel. Der Mechanismus besteht darin, die volle Entfaltung des Motors von Wohlstand und Wachstum zu ermöglichen, den Smith Opulence nannte. Gemeint ist Reichtum als Zugang zu den Notwendigkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens, nicht als Anhäufung von Edelmetall oder Vermögenswerten. Smiths Philosophie ist eine Philosophie der Freude und des menschlichen Aufblühens. Das Mittel dazu ist, was Smith das System der natürlichen Freiheit nannte. Mit bestimmten wichtigen Ausnahmen meinte Smith, dass Menschen, die in einem System ohne Monopolprivilegien oder Hindernisse für Wettbewerb ihren eigenen Interessen nachgingen, zur vollsten Entfaltung der Arbeitsteilung gelangen würden. Der Staat hatte die Aufgabe, die Rechtspflege zu verwalten und die 3P zu schützen: Person, Property und Promise, Vertrag. Der Staat sollte außerdem für Verteidigung sorgen, Infrastruktur erstellen und Bildung ausweiten. In diesem Rahmen muss der Staat sonst nichts weiter tun. Die allgemeine Frage, die Smith zu beantworten versuchte, quält uns bis heute. Wann kann eine Gesellschaft darauf vertrauen, dass dezentraler Austausch die Produktion koordiniert? Und wann sollten wir darauf bestehen, dass eine öffentliche Autorität Investitionen und Produktion steuert und lenkt? Smith gab keine eindeutige Antwort. Stattdessen vermachte er uns eine Art zu streiten. Er definierte bestimmte Kernaufgaben für den Staat und argumentierte dann in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen für Subsidiarität, indem er eine widerlegbare Vermutung zugunsten privater Wahl und dezentraler Organisation etablierte. Die fortdauernde Bedeutung des Buches liegt in seinem Fokus auf dieser Disziplin, auf dieser Denkgewohnheit. In mancher Hinsicht wirkt Smith weit entfernt von unseren heutigen Debatten. Er verwendete nie das Wort Kapitalismus und nannte Kapital Stock. Er sah keine riesigen multinationale Konzerne voraus, obwohl er sehr klar diejenigen anprangerte, die er kannte, einschließlich der British East India Company. Er verstand nicht, was wir heute unter Finanzwesen verstehen, obwohl er den Fragenkatalog festlegte, der Walter Bagehot später dazu führte, moderne Kreditmärkte zu beschreiben und zu erklären. The Wealth of Nations ist ein Porträt der kommerziellen Gesellschaft in Grautönen. Nicht rein böse, aber weit davon entfernt, rein gut zu sein. Ich werde fünf von Smiths zentralen Beiträgen hervorheben. Ideen, die noch immer ordnen, wie wir über Kapitalismus sprechen, über seine Tugenden, seine Laster und die politische Ordnung, die ihn möglich macht. I. Das Standardargument: Märkte sind der Ausgangspunkt, nicht die Ausnahme. Smith hat die Märkte nicht erfunden. Was er tat, mit der stillen Kühnheit eines Moralphilosophen, der sich den Handelsimperien seiner Zeit entgegenstellte, war, sie zu normalisieren. Dass dezentraler Austausch unter dem Schutz des Rechts keine chaotische Alternative zu rationaler Lenkung sei, sondern eine Form der Koordination. Entferne die staatlichen Systeme der Bevorzugung oder Beschränkung, so argumentierte er, und das offensichtliche und einfache System der natürlichen Freiheit stellt sich von selbst ein. Sein Punkt ist nicht, dass der Staat verschwindet. Sein Punkt ist, dass der Staatsmann die Beweislast tragen sollte. Den Fleiß privater Menschen zu beaufsichtigen, erfordert ein Wissen, über das keine menschliche Weisheit oder Kenntnis jemals hinreichend verfügen könnte. Die rhetorische Rahmung war revolutionär. Jahrhundertelang haftete dem Handel ein moralischer Geruch an. Die mittelalterliche Tradition erlaubte Kaufen und Verkaufen, aber unter Bedingungen und unter Verdacht. Gewinn war nur dann legitim, wenn er durch Tugend begrenzt war. Verträge waren nur dann legitim, wenn sie nicht durch Betrug verunreinigt waren. Und der Geldverleih war dem Vorwurf des Wuchers ausgesetzt. In diesem älteren moralischen Universum konnte der Kaufmann geduldet, sogar respektiert werden, aber selten gefeiert. Was sich in der frühen Neuzeit änderte, war nicht nur das Wachstum des Handels, sondern das Wachstum eines Arguments, das Handel moralisch verständlich machte. Smith hat diesen Wandel mitgeprägt. Hier ist sein früheres Werk wichtig. In The Theory of Moral Sentiments von 1759 zeichnet Smith den Menschen als ein Wesen der Sympathie, das die Zustimmung anderer begehrt, zur Selbstbeherrschung fähig ist und für Eitelkeit anfällig bleibt. The Wealth of Nations verwerft diese Psychologie nicht, es verlagert sie. Smith erklärt nicht einfach, Gier sei gut, er argumentiert für etwas Subtileres und in der Praxis Radikaleres. Das gewöhnliche Motiv der Verbesserung, wenn es durch Austausch unter Regeln der Gerechtigkeit kanalisiert wird, kann sozial produktiv sein, statt moralisch verdächtig. Nicht aus dem Wohlwollen des Metzgers, des Brauers oder des Bäckers, schreibt er, erwarten wir unser Abendessen, sondern aus ihrer Rücksicht auf ihr eigenes Interesse. Der Satz wird oft als Hymne auf den Egoismus aufgesagt. Liest man genau, stellt man etwas anderes fest. Ein Austausch ist keine Bitte um Mildtätigkeit, er ist ein Appell an die Gründe einer anderen Person. Gib mir das, was ich will, und du sollst dieses haben, was du willst, ist die Bedeutung jedes solchen Angebots. Mit anderen Worten, Handel ist eine Sprache, und Selbstliebe ist eine ihrer Grammatiken. Das ist es, was Smiths Ausgangsvermutung dauerhaft macht. Wenn Ökonomen über Deregulierung, Privatisierung und Handel streiten, verläuft die Grundlinie oft in Smiths Richtung. Wettbewerb und Eintritt werden als der mutmaßlich normale Mechanismus behandelt, um Produktion zu organisieren. Und Intervention muss erklären, warum sie es besser kann. Der Punkt ist nicht, dass Märkte immer funktionieren. Smiths Marktordnung hängt von starken Bedingungen ab. Gesichertes Eigentum, vorhersehbares Recht und Handel. Aber die Grundlinie ist wichtig. Sie schult den Blick, zuerst zu fragen, gibt es einen Grund, warum dieses Problem nicht durch offenen Wettbewerb behandelt werden kann? Wenn nicht, warum sollten wir dezentrales Wissen durch zentrale Entscheide ersetzen? Smiths Argument für dezentrale Koordination lässt sich leicht als Glauben karikieren. Besser ist es, es als Theorie vergleichender Selbstkorrektur zu lesen. In seiner Diskussion der Preise beschreibt er eine Welt, in welcher der Marktpreis naturgemäß dazu tendiere, einem natürlichen Preis zu entsprechen und in der dieser natürliche Preis wie ein Gravitationszentrum wirke. Wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, unterbieten sich Verkäufer. Wenn es darunter bleibt, konkurrieren sich Käufer. Der natürliche Preis, schreibt Smith, ist gleichsam der zentrale Preis, zu dem die Preise aller Waren fortwährend tendieren. Die Sprache ist fast newtonisch. Der Punkt ist nicht, dass Märkte stets ein Gleichgewicht schaffen. Der Punkt ist, dass sie einen Mechanismus enthalten. Der Fehler in Richtung Korrektur drückt und dass dieser Mechanismus niemanden verlangt, der das gesamte System kennt. Smith überträgt dieselbe Logik auf die Allokation von Kapital. Menschen investieren dort, wo der Gewinn höher ist. Denn zu viel Kapital in eine Verwendung fließt, fällt dort der Gewinn und steigt anderswo, was Investoren unmittelbar dazu veranlasst, eine fehlerhafte Verteilung zu ändern, ohne irgendein Eingreifen des Gesetzes. Heute vergisst man leicht, wie politisch subversiv diese Behauptung einst war. Sie legt nahe, dass vieles von dem, was Staaten taten, Kapitalsteuern, begünstigte Gewerbe schützen, Märkte reservieren, nicht nur ineffizient, sondern anmaßend war. Und doch ist selbst bei Smith die Vermutung bedingt. Er spricht nicht von Märkten im Abstrakten, er sagt Wettbewerb. Die Marktordnung hängt davon ab, dass Menschen ihren Fleiß und ihr Kapital in Wettbewerb mit denen irgendeines anderen Menschen oder irgendeiner Ordnung von Menschen bringen können. Diese Klausel, die Möglichkeit der Rivalität, leistet den Großteil der Arbeit. Wird Rivalität blockiert, versagt die Selbstkorrektur des Marktes und die Vermutung sollte umgekehrt werden. Smiths Anti-Monopol-Passagen sind daher keine Dekoration an seinem Pro-Markt-Argument. Sie sind dessen Rückgrat. Zwischenspiel: Der Motor in der Brust. Smiths dauerhafteste moralische Behauptung ist leicht zu übersehen, weil sie so mild klingt. Er glaubt, dass die meisten Menschen die meiste Zeit versuchen, ihren Zustand zu verbessern. Und dass dieses Begehren kein bloßes Laster ist, sondern ein erstaunlich zuverlässiger Motor des Fortschritts. Das gleichmäßige, beständige und ununterbrochene Bemühen eines jeden Menschen, seinen Zustand zu verbessern, schreibt er, sei das Prinzip, aus dem sowohl öffentlicher als auch privater Reichtum abgeleitet werde. Er fügt ein fast verblüffendes Vertrauen hinzu. Dieses Bemühen sei häufig stark genug, den natürlichen Fortschritt der Dinge zur Verbesserung aufrechtzuerhalten, trotz sowohl der Verschwendung des Staates als auch der größten Fehler der Verwaltung. Das ist keine romantische Behauptung über menschliche Güte. Es ist eine Behauptung über menschliche Beharrlichkeit. Menschen lernen, sparen, experimentieren und handeln. Sie suchen nach etwas besseren Löhnen, etwas besseren Werkzeugen, etwas besseren Angeboten. Das Ergebnis ist kein linearer Aufstieg, sondern ein Trend, der durch Krieg, Raub und Privileg unterbrochen werden kann. Und zugleich einer, der eine bemerkenswerte Menge an Torheit überleben kann. Die Motivation der Verbesserung erklärt auch, warum Smith Institutionen so aufmerksam behandelt. Wenn Menschen ständig versuchen, ihre Lage zu verbessern, dann sind die Regeln, die Verbesserung steuern, von großer Bedeutung. Eine Gesellschaft kann dieses Motiv auf produktive Tätigkeit, neue Produkte, neue Fähigkeiten, neue Arrangements lenken, oder sie kann es auf destruktive Tätigkeit lenken, auf Betrug, Raub und politisches Privileg. Smiths Buch ist zum Teil ein Leitfaden, um das Erste zu gestalten und dem Zweiten zu widerstehen. Smiths Motivation der Verbesserung ist auch eine Theorie über Zeit. Vieles in The Wealth of Nations befasst sich damit, wie eine Gesellschaft das Morgen ernst nimmt. Sparen, Kapital ansammeln und in Verbesserungen investieren, deren Ertrag verzögert eintritt. Wenn Menschen erwarten, dass Verträge durchgesetzt und Eigentum nicht geplündert wird, können sie planen. Wenn nicht, konsumieren sie in der Gegenwart und verbergen, was sie können. In diesem Sinn ist Smiths politische Ökonomie eine materielle Theorie des Vertrauens. Institutionen, die Erwartungen schützen, verwandeln Vorsicht in Produktivität. Das hilft zu erklären, warum Smiths Optimismus stets mit Vorsicht gepaart ist. Die Motivation der Verbesserung ist widerstandsfähig, aber nicht unzerstörbar. Sie kann umgeleitet werden. Eine Gesellschaft kann ihren ehrgeizigsten Bürgern beibringen, dass der beste Weg zur Verbesserung nicht Erfindung ist, sondern Einfluss. Sondern Regulierer vereinnahmen. Nicht konkurrieren, sondern ausschließen. Smiths große Furcht ist, dass Privilegien die Energie der Verbesserung in ein Wettrennen um Gefallen verwandeln. Darum kehrt er immer wieder zur Notwendigkeit allgemeiner Regeln zurück, die Verbesserung mittels Produktion zu erreichen, statt mit Raub. 2. Erbe der Stecknadelfabrik. Spezialisierung als Motor des Reichtums. Wenn The Wealth of Nations eine einzige Passage hat, die unverwüstlich ist, dann ist es die Stecknadelfabrik. Sie überlebt, weil sie im Kleinen das zentrale Wunder modernen Wohlstands verkörpert. Gewöhnliche Aufgaben, richtig angeordnet, können außerordentliche Produktion hervorbringen. Die größte Verbesserung in den produktiven Kräften der Arbeit, schrieb Smith, scheint die Wirkung der Arbeitsteilung gewesen zu sein. Der Mechanismus ist nicht mystisch. Er ist eine Abfolge kleiner, sich aufschaukelnder Vorteile. Wenn ein Arbeiter eine Aufgabe wiederholt, wird er geschickter. Zeit wird gespart, wenn Hände nicht ständig wechseln. Und konzentrierte Aufmerksamkeit erzeugt Erfindungen oft von Menschen, die niemand als Erfinder betrachten würde. In Smiths Geschichte bindet ein Junge eine Schnur an ein Ventil, damit er seinen Posten verlassen und spielen kann. Die Verbesserung wird nicht von einem Ausschuss geplant. Sie wird von jemandem entdeckt, der seine eigene Anstrengung mindern will. 2,5 Jahrhunderte später ist die Stecknadelfabrik überall. Sie steckt in der Choreografie eines Operationssaals, wo das Können eines Chirurgen von Anästhesisten, Pflegekräften, Sterilisationsprotokollen und Instrumentenmachern abhängt. Sie steckt in der Montage eines Smartphones, das seltene Erden, Glaschemie, Software Engineering und eine Logistikkette umfasst, die so lang ist, dass kein einzelner Verstand sie erfassen kann. Sie steckt in der langweiligen Infrastruktur des modernen Lebens. Im standardisierten Schiffscontainer, im Barcode, im Kreditkartennetz, das spezialisierte Lösungen um den Planeten reisen lässt. Was wir heute Wissensökonomie nennen, ist in vieler Hinsicht Smiths Argument in anderer Form. Ein Mathematiker trainiert jahrelang, um ein sehr spezifisches Problem zu lösen. Ein Jurist spezialisiert sich auf eine Art Vertrag. Ein Ingenieur wird Experte in einer Schicht eines technischen Stacks. Selbst künstliche Intelligenz, die oft als Allzwecktechnologie beschrieben wird, wird von einer Montagelinie von Spezialisten produziert. Datenkuratoren, Modellarchitekten, Chipdesignern, Safety-Forschern, Produktmanagern. Smiths Einsicht ist, dass Reichtum nicht durch einen heroischen Planer entsteht, sondern aus einem System, das es lohnend macht, dass tausende Menschen ihre enge, besondere Kompetenz in Teilarbeiten vertiefen und diese Teilarbeiten dann durch Austausch verbinden. Dass Spezialisierung durch die Ausdehnung des Marktes begrenzt ist. Ein Akteur kann nur in einer großen Stadt Beschäftigung finden, weil Spezialisierung hinreichende Nachfrage braucht, um eine enge Rolle spielen zu können. Das klingt altmodisch, bis man sieht, dass das Internet zur größten Stadt der Menschheitsgeschichte geworden ist. Es ist ein Markt ohne Mauern, in dem selbst eine obskure Spezialisierung ein zahlendes Publikum finden kann. Die Gig Economy ist eine moderne Version des Unternehmers. Arbeit wird modular, aufgabenbasiert und geografisch ungebunden. Dieselbe Logik treibt den Aufstieg von Nischenexpertise, globalem Freelancing und das seltsame Phänomen an, dass Menschen ihren Lebensunterhalt damit verdienen, etwas zu tun, das eine Generation zuvor als Hobby gegolten hätte. Die Smithsche Geschichte der Arbeitsteilung wird oft als reiner Aufschwung erzählt. Mehr Spezialisierung bedeutet mehr Produktivität, was höhere Lebensstandards bedeutet. Smith stellte diese Verbindung her. Arbeitsteilung, schrieb er, produziere einen universellen Reichtum, der sich bis zu den niedrigsten Rängen des Volkes erstreckt. Den Rock eines Tagelöhners zu betrachten und darin die vereinte Arbeit einer großen Menge von Arbeitern zu sehen. Der Punkt ist demokratisch. Moderner Komfort ist keine Trophäe von Königen, sondern ein kumulatives Produkt vieler gewöhnlicher Hände. Aber Smith sah auch die dunklere Seite. Die moderne Welt der Karrieren, Qualifikationen und professionellen Identitäten ist zum Teil die gelebte Erfahrung Smithscher Spezialisierung. Dazu gehören ihre psychologischen Kosten. Spezialisierung verengt Aufmerksamkeit. Sie kann auch die Person verengen. Smith schreibt, der Arbeiter, dessen Leben damit vergehe, ein paar einfache Operationen auszuführen, hat keinen Anlass, seinen Verstand zu betätigen. Eine solche Person werde so dumm und unwissend, wie es für ein menschliches Geschöpf möglich ist, unfähig zu vernünftiger Unterhaltung, unfähig, irgendein großzügiges, edles oder zartes Gefühl zu empfinden und daher schlecht gerüstet dafür, ein verantwortungsvoller Bürger zu sein. Smith vergleicht das Ergebnis sogar mit einer Art geistiger Verstümmelung. Man kann kaum vermeiden, darin ein Echo moderner Ängste vor Langeweile, Entfremdung und dem Aushöhlen des bürgerlichen Lebens zu hören. Uns wird gesagt, Technologie werde uns von Routinearbeit befreien. Und doch erleben viele Menschen moderne Arbeit als Laufband aus Kennzahlen, Skripten und Überwachung. Eine Gesellschaft kann reich an Gütern und arm an Sinn sein. Smiths Beitrag ist, dass er sich weigert, das als separates moralisches Problem zu behandeln. Es ist Teil der politischen Ökonomie. Dieselben Kräfte, die Wohlstand erzeugen, können die Fähigkeiten untergraben, die ein Volk regierbar machen. Seine Antwort ist nicht, Spezialisierung abzuschaffen, sondern sie durch Institutionen, vor allem Bildung, auszugleichen, damit die Breite des Geistes und die Würde des Bürgers erhalten bleiben. Dritte, die unsichtbare Hand oder die Kunst, nicht der Systemmensch zu sein. Kein Ausdruck aus The Wealth of Nations ist häufiger zitiert und häufiger missbraucht worden als die unsichtbare Hand. Sie wird angerufen, um Deregulierung zu fordern, Ungleichheit zu verharmlosen und Ergebnisse zu verteidigen, die weder wettbewerblich noch gerecht sind. Und doch bleibt der Ausdruck kraftvoll, gerade weil er ein reales Phänomen benennt. Soziale Ordnung kann aus Motiven entstehen, die nicht gemeinwohlorientiert sind. Und die Folgen von Handlungen unterscheiden sich oft von den Absichten. In der berühmten Passage beschreibt Smith einen Investor, der heimische Industrie dem Auslandshandel vorzieht, weitgehend aus Sicherheitsgründen. Indem er sein Kapital nahe bei sich behalten will und die höchste Rendite sucht, wird der Investor in diesem, wie in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand dazu geführt, ein Ziel zu fördern, das keineswegs Teil seiner Absicht war. Smiths Punkt gilt nicht ohne Einschränkungen. Die Hand garantiert nicht, dass Eigeninteresse gut ist. Sie legt nahe, dass unter den richtigen Regeln Gerechtigkeit, vorhersehbares Recht und wettbewerbliche Rivalität private Ziele, öffentliche Vorteile erzeugen können, ohne dass jemand sie entwerfen muss. Das ist der Keim einer modernen analytischen Gewohnheit. Ökonomen sprechen heute von Anreizen und Restriktionen, Gleichgewicht und Mechanismusdesign. Smith hatte nicht den formalen Apparat, aber er hatte den Instinkt. Beginne nicht damit, was Menschen beabsichtigen. Beginne damit, welche Regeln ihr Verhalten mit dem öffentlichen Interesse kompatibel machen. Die unsichtbare Hand ist in diesem Sinn weniger eine Doktrin als ein Hinweis. Sie lehrt den Leser, nach dem System zu suchen, das aus gewöhnlichen Motiven entsteht, und aufmerksam zu werden, wo Institutionen diese Motive in Richtung Raub lenken. Sie lehrt auch Demut. Smith war skeptisch gegenüber dem Man of System aus Theory of Moral Sentiments, dem Reformer, der sich einbildet, er könne die Gesellschaft so anordnen, als wären ihre Mitglieder Schachfiguren. Die Passage wird oft gegen Technokraten ins Feld geführt. Aber sie gilt auch für Marktfundamentalisten. Jemand, der glaubt, der Markt wird es lösen, kann ebenso ein Systemmensch sein, wie jemand, der glaubt, der Staat wird es richten. Beide nehmen an, dass einem Mechanismus vertraut werden kann, jedes Problem zu handhaben. Smith dagegen fordert uns auf, den Mechanismus im Kontext zu prüfen. Hängt er von Rivalität ab? Verlangt er Informationen, die reale Menschen nicht haben? Hängt er von Tugenden ab, Ehrlichkeit, Vertrauen, Zurückhaltung, die Institutionen vielleicht tragen und vielleicht nicht? Das führt uns zum Grund, warum die unsichtbare Hand überbeansprucht wurde. Die Wendung wurde zum Emblem automatischer Harmonie. Doch Smiths eigenes Werk untergräbt diese Lesart. Er unterscheidet sorgfältig den natürlichen Preis freien Wettbewerbs vom Preis des Monopols. Der Monopolist hält den Markt ständig unterversorgt und verkauft weit über dem natürlichen Preis, was wir heute den wettbewerblichen oder Marktpreis unter Wettbewerb nennen würden. Der Monopolpreis, schreibt Smith, sei bei jeder Gelegenheit der höchste, der erzielt werden kann, während der Preis freien Wettbewerbs der niedrigste ist, der für eine erhebliche Zeit genommen werden kann. Das ist keine Hymne auf Märkte als solche. Es ist ein Argument für Märkte als disziplinierten Prozess. Smiths natürliche Freiheit ist ebenso wenig die Freiheit der Mächtigen, zu tun, was sie wollen. Sie ist die Freiheit eines jeden Menschen, seinen Fleiß und sein Kapital in Wettbewerb mit denen irgendeines anderen Menschen oder irgendeiner Ordnung von Menschen zu bringen, solange er nicht die Gesetze der Gerechtigkeit verletzt. Wettbewerb ist keine spirituelle Eigenschaft von Märkten. Er ist eine politische und rechtliche Errungenschaft, die gegen diejenigen geschützt werden muss, die Sicherheit der Rivalität vorziehen. Hier berührt Smiths Relevanz unsere eigenen Ängste. Die moderne Ökonomie ist reich an Koordination und arm an Bestreitbarkeit. Plattformen werden durch Netzwerkeffekte zu natürlichen Monopolen. Sie nutzen Daten, um Eintrittshürden zu errichten, und Firmen kaufen Regulierung, um sich abzuschotten. Smith antizipierte den Appetit auf Monopol. Was er unterschätzte war, wie raffiniert die Maschinerie des Monopols werden würde. Wie leicht wirtschaftliche Macht und politische Macht zu einem selbstverstärkenden System verschmelzen können. Wenn das geschieht, krümmt sich die unsichtbare Hand zur Faust. IW gegen den Merkantilismus. Die alte Geschichte, die immer wieder auftaucht. Smiths Feinde hatten Namen. Zünfte, privilegierte Gesellschaften, Zollmauern, Navigation Acts und der Systemmensch, der sich einbildet, er könne eine Gesellschaft wie Figuren auf einem Schachbrett arrangieren. Das merkantile System, wie er es beschrieb, behandelte Reichtum als einen Schatz, der gehortet werden müsse, und Handel als Wettbewerb, in dem der Gewinn einer Nation der Verlust einer anderen sein müsse. Es nutzte Monopolprivileg als Hebel der Politik. Monopol, schrieb Smith, war das einzige Triebwerk des merkantilen Systems. Es ist verlockend, das als Museumsexponat zu lesen. Doch der merkantile Impuls ist nicht tot. Er wechselt nur die Kostüme. Er erscheint wieder, wann immer Politiker versprechen, ihr Land wieder groß zu machen, indem sie Handel steuern. Wann immer eine heimische Industrie Schutz vor ausländischer Unfairness verlangt. Wann immer eine Lizenzbehörde zur Zunft hört. Wann immer eine Subvention zu einem politischen Anspruch wird. Und wann immer eine Regulierung stillschweigend genau die Firmen ausnimmt, die mächtig genug sind, sie zu schreiben. In einem Zeitalter, das von Industriepolitik statt von Merkantilismus spricht, ist die Rhetorik raffinierter. Aber der politische Mechanismus kann altmodisch sein. Die Vorteile des Schutzes sind konzentriert, die Kosten verteilt und die Begünstigten erscheinen zu Sitzungen. Die zeitgenössische Version ist oft weniger dramatisch als ein königliches Privileg und gerade deshalb leichter zu übersehen. Sie kann eine Zeile in einem tausendseitigen Gesetz sein, die eine Compliance-Schwelle genau so hoch festlegt, dass nur die Etablierten sie erfüllen können. Sie kann eine Lizenzanforderung sein, die mit Sicherheit begründet wird, aber als Eintrittsbarriere durchgesetzt wird. Sie kann eine Beschaffungsregel sein, die wie Nationalismus aussieht, aber als Absatzgarantie für einen gut vernetzten Produzenten funktioniert. Keine dieser Politiken kündigt sich als Monopol an. Genau darin liegt ihre Macht. Sie verwandeln Zwang in Papierarbeit und Privileg in Verfahren. Eine Art, Smiths fortdauernde Relevanz zu sehen, besteht darin, zu bemerken, wie oft zeitgenössische Argumente seine Figuren nachspielen. Die privilegierte Gesellschaft wird zur Plattform, die den Zugang zu einem Marktplatz kontrolliert. Die Zunft wird zum Lizenzregime, das Neulinge aus einem Beruf fernhält. Der Navigation Act wird zur Beschaffungsregel, die inländischen Anteil verlangt. Das merkantilistische Versprechen nationaler Größe wird zur Behauptung, jeder Verlust inländischer Produktion sei ein Verlust an Souveränität. Smith sagt uns nicht, dass alle solchen Eingriffe töricht sind. Er zwingt uns jedoch, eine unbequeme Frage zu stellen. Bauen wir öffentliche Leistungsfähigkeit auf oder verkaufen wir Privilegien? Viele Politiken hüllen sich in die Kleidung des Gemeinwohls, während sie leise Pfründe verteilen. Ein Zoll ist auch eine Subvention, nur getarnt. Eine Regulierung kann eine Eintrittsbarriere sein, wenn sie teuer genug ist, um sie einzuhalten. Ein Steuerprivileg kann Industriepolitik sein, wenn es gezielt genug ist, um Gewinner auszuwählen. Die Details sind entscheidend und Smith legte viel Wert auf Details. Seine Feindseligkeit gegen Privilegien ist nicht antistaatlich, sie ist antipartikularistisch. Recht soll allgemein sein, nicht maßgeschneidert. Und staatliche Macht soll nicht wie ein Automat für die bestorganisierten Interessen funktionieren. Smith misstraute der Selbstdarstellung derer, die von Politik profitieren. Er glaubte, dass Händler und Hersteller in der Lage seien, ihre Interessen lautstark zu vertreten. Und dass ein Staatsmann, der ihnen vertraue, oft privaten Vorteil für öffentlichen Nutzen halte. Seine Kritik bleibt eine bürgerliche Lektion. Bevor du fragst, ob eine Politik effizient ist, frag, wer sie gefordert hat. Das ist ein Grund, warum Smith lange nach seinem Tod zum Ahnherrn der modernen politischen Ökonomie und Public Choice wurde. Die moderne Theorie liefert Gleichungen. Smith liefert das Temperament. Er erinnert uns daran, dass Politik nicht ein neutrales Instrument ist, das darauf wartet, für das Gemeinwohl genutzt zu werden. Sie ist eine umkämpfte Arena, in der organisierte Interessen um Vorteile konkurrieren. Das zu vergessen heißt, auf neue Weise zum Systemmenschen zu werden. Eine Politik lasse sich allein nach ihrem angegebenen Zweck bewerten, ohne darauf zu achten, wie sie genutzt werden wird. V. Der Staat als Architekt. Begrenzt, real und unverzichtbar. Smith wird manchmal als Schutzheiliger von Laissez-faire oder kein Staat karikiert. Die Karikatur ist für Gegner und Verbündete gleichermaßen bequem. In Wirklichkeit bot Smith eine anspruchsvollere und modernere Sicht des Staates. Nicht als universaler Manager, sondern als institutioneller Architekt. Seine Liste staatlicher Aufgaben ist berühmt. Verteidigung, Gerechtigkeit und öffentliche Werke und öffentliche Institutionen, die private Akteure nicht zu angemessenen Bedingungen bereitstellen. Dieses Schema ordnet noch immer zeitgenössische Debatten. Verteidigung und Gerechtigkeit sind die offensichtlichen Voraussetzungen des Handels. Ohne Sicherheit und vorhersehbare Durchsetzung werden Märkte räuberisch und kurzlebig. Smiths Betonung der Verwaltung der Gerechtigkeit ist besonders relevant für jede Gesellschaft, die versucht ist, Eigentum als bloße rechtliche Fiktion zu behandeln. Nur unter dem Schutz des zivilen Magistrats könne der Besitzer wertvollen Eigentums eine einzige Nacht in Sicherheit schlafen. Märkte hängen vom Recht ab. Gerechtigkeit ist für Smith nicht nur ein Slogan. Sie ist die tägliche Maschinerie von Gerichten, Durchsetzung und Glaubwürdigkeit. Ein Zahlungsversprechen, ein Grundbucheintrag, ein Partnerschaftsvertrag, ein Lohnvertrag. All das ist in der Praxis eine Wette auf Institutionen. Wenn diese Institutionen korrupt, langsam oder vereinnahmt sind, wird der Markt nicht natürlicher, er wird persönlicher. Wirtschaftliches Leben wird zu einem Netz aus Gefallen und Schutz. Und das wertvollste Gut wird die Nähe zur Macht. Smiths Beharren auf einer exakten Verwaltung der Gerechtigkeit ist daher kein düsteres Moralisieren. Es ist das Betriebssystem der kommerziellen Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum der Staat für Smith unverzichtbar ist. Ein privates Schiedsgericht kann manche Streitigkeiten lösen, aber es kann nicht die Legitimität liefern, die Urteile autoritativ macht, wenn die Einsätze hoch sind. Private Sicherheitsdienste können Eigentum schützen, aber sie können das öffentliche Monopol rechtmäßiger Gewalt nicht ersetzen, ohne zur rivalisierenden Souveränität zu werden. In der Praxis kann der institutionelle Architekt die Fundamente nicht auslagern und zugleich Staat bleiben. Smiths Bemerkungen über Eigentum sind auch ein nützliches Gegenmittel gegen Sentimentalität. Er merkt an, dass wo großer Wohlstand herrsche, große Ungleichheit sei, und er bietet eine genaue Beschreibung dessen, was eine zivile Verwaltung in einer solchen Welt tut. Sie sei zur Sicherung des Eigentums eingesetzt und daher in Wirklichkeit zur Verteidigung derer, die Eigentum hätten, gegen jene, die keines hätten. Die Aussage wird manchmal benutzt, um Smith für radikale Kapitalismuskritik zu rekrutieren. Besser ist es, sie als Erinnerung zu lesen, dass Handel auf einem politischen Fundament steht, das moralisch nicht ignoriert werden kann. Eine Gesellschaft, die Märkte wertschätzt und zugleich nicht über Macht sprechen will, führt einen ideologischen Zaubertrick auf. Aber Smiths Staat ist nicht nur ein Nachtwächter. Seine Überlegungen antizipieren moderne Argumente über Infrastruktur, Bildung und die Institutionen, die eine funktionierende kommerzielle Gesellschaft tragen. Manche Güter lassen sich schwer allein durch privaten Gewinn finanzieren, selbst wenn sie für Wachstum wesentlich sind. Straßen, Brücken, Häfen und die grundlegende rechtliche Architektur von Vertrag und Eigentum sind nicht glamourös, aber sie sind das Skelettsystem des Handels. Wenn sie versagen, werden Märkte nicht freier, sie werden fragiler. Smith behandelt Bildung auch als bürgerliche Investition, nicht nur als privates Konsumgut. Die Arbeitsteilung kann Reichtum erzeugen, aber sie kann auch eine Bevölkerung erzeugen, die zu verengt ist, um sich selbst zu regieren. Eine kommerzielle Gesellschaft, so Smith, braucht Bürger, die lesen, denken und Manipulation widerstehen können. Sonst wird sie leichte Beute für Demagogen und für jene, die Privileg als Patriotismus verkaufen. Diese Mittelposition ist Teil des Grundes, warum Smith von mehreren politischen Traditionen beansprucht werden kann. Er ist weder ein utopischer Planer noch ein romantischer Anarchist. Er ist Realist hinsichtlich der Versuchungen der Macht und Realist hinsichtlich der Notwendigkeit von Institutionen. Wenn sein Staat begrenzt ist, ist er zugleich unverzichtbar, weil er Aufgaben erfüllt, die Märkte brauchen, aber nicht leicht liefern können. 6. Smiths großer Irrtum, wenn Wettbewerb zu einem Wartungsproblem wird. Jeder Klassiker hat einen blinden Fleck, der die Epoche des Autors verrät. Smiths tiefster Fehlschlag ist nicht, dass er das Internet oder die globale Finanzwelt nicht voraussah. Es ist, dass er nicht voraussah, wie schlecht Kapitalismus laufen kann, wenn Wettbewerb schwach ist und Macht organisiert ist. Smith sah Monopol und Kollusion klar. Er wusste, dass Kaufleute ein ruhiges Leben der Rivalität vorziehen, dass privilegierte Firmen den Staat nutzen würden, um sich zu schützen. Und doch konnte er, besonders durch spätere Enthusiasten, so belesen werden, als biete er eine sich selbst erhaltende kommerzielle Ordnung. Ein System, das einmal von Bevorzugung und Beschränkung befreit, weitgehend von selbst laufe. Moderne Erfahrung legt etwas anderes nahe. Kommerzielle Ordnungen sind wartungsintensiv. Wettbewerb muss verteidigt werden, nicht vorausgesetzt. Das 21. Jahrhundert bietet einen lehrreichen Katalog. Marktkonzentration kann nicht nur wegen expliziter Kartellbildung fortbestehen, sondern auch, weil Skaleneffekte, Netzwerkeffekte und Datenvorteile Eintritt unplausibel machen. Politische Ökonomie kann Politik in Rentenzuteilung verwandeln, statt in Regelsetzung. Subventionen, Steuerbestimmungen und regulatorische Ausnahmen werden zu einer Währung, die zwischen Firmen und Politikern getauscht wird. Finanzielle Komplexität kann die Governance überholen und einen Zyklus erzeugen, in dem private Akteure Gewinne in Boomzeiten einstreichen und Verluste in Krisen sozialisieren. Und die moralische Sprache, die Smith rehabilitierte, Eigeninteresse als Verbesserung, kann gerinnen zu einer Rechtfertigung von Gleichgültigkeit, als wäre die Existenz einer Transaktion bereits der Beweis von Gerechtigkeit. Smiths eigenes Werk enthält Ressourcen, um diesen Ergebnissen zu widerstehen. Seine Kritik am Monopol ist unerbittlich. Sein Beharren darauf, dass Freiheit durch Gerechtigkeit begrenzt sei, weist jede Ideologie zurecht, die Macht als Nebensache behandelt. Und doch stand seine Epoche keiner Welt gegenüber, in der private Organisationen Staaten in ihrer Fähigkeit konkurrieren können, Information, Normen und Regeln zu formen. Smiths Kaufleute konnten lobbyieren, sie konnten nicht die Informationsumgebung im großen Maßstab umschreiben. Wenn es eine zeitgenössische Art gibt, Smith fortzuschreiben, dann ist es die, seine Bedingungen ernst zu nehmen. Eigentum muss sicher sein und Macht muss bestreitbar bleiben. Recht muss vorhersehbar sein, aber auch allgemein. Märkte müssen offen sein, aber auch gegen Privilegien gewappnet sein. Die sichtbare Hand der Politik ist in dieser Sicht nicht da, um Märkte zu ersetzen, sondern um zu verhindern, dass sie von Monopolisten ersetzt werden. 7. Warum The Wealth of Nations heute lesen? Smiths fortdauernde Bedeutung liegt nicht in einem Set von Politikverschreibungen, das man wie eine Schablone anwenden könnte. Sie liegt in einer Haltung. Misstrauisch gegen Privilegien, aufmerksam für unbeabsichtigte Folgen, respektvoll gegenüber dezentralem Wissen und insistierend darauf, dass Handel von Gerechtigkeit abhängt. Diese Gewohnheiten sind nützlich, weil Politik voller Menschen ist, die begierig sind, einfache Systeme zu verkaufen. Sei es, der Markt wird es lösen oder der Staat wird es richten, an Bürger, die zu beschäftigt sind, Fußnoten zu lesen. Das Buch bleibt auch ein Tonikum gegen moralische Verwirrung. In Momenten ökonomischer Angst neigen Gesellschaften dazu, nach Schurken zu suchen. Ausländern, Spekulanten, Zwischenhändlern, Profiteuren. Smith, der kein Freund von Monopol oder Betrug war, bestand dennoch darauf, dass vieles von dem, was wie Ausbeutung aussehe, schlicht Koordination in einer Welt von Knappheit und Unwissen sei. Menschen fördern die Interessen der Gesellschaft oft wirksamer, indem sie ihr eigenes Interesse verfolgen, als wenn sie vorgeben, für das öffentliche Gute zu handeln. Diese Zeile ist scharf genug, um noch heute zu stechen, weil sie die Romantik performativer Tugend durchsticht. Sie durchsticht auch die Romantik performativer Politik. Das Wunder der kommerziellen Gesellschaft ist, dass Fremde in großem Maßstab kooperieren können, ohne einander lieben zu müssen. Aber Smiths moralische Verteidigung des Handels ist keine Lizenz zur Selbstzufriedenheit. Sie ist ein Argument dafür, die Institutionen aufzubauen und zu pflegen, die Kooperation möglich machen. In einer Welt, in der künstliche Intelligenz Vorteile konzentrieren kann, in der globale Lieferketten über Nacht zerbrechen können und in der politische Polarisierung Politik in Beute verwandeln kann, ist Smiths zentrale Lektion zugleich demütig und anspornend. Systeme sind nicht selbsttragend. Sie werden durch Recht, Normen und die beharrliche Arbeit von Bürgern konstruiert, begrenzt und korrigiert. Von Bürgern, die sich weigern, Privilegien zu Schicksal werden zu lassen. Es ist modisch, Kapitalismus als eine einzige Sache zu behandeln. Eine Maschine, die entweder funktioniert oder versagt, ein moralisches System, das zu preisen oder zu verdammen sei. Smiths bleibender Wert ist, dass er diese Vereinfachung verweigert. Er schreibt stattdessen über bestimmte Institutionen, Häfen und Mautstraßen, Monopole und Steuern, Gerichte und Schulen, Gewohnheiten und Anreize. Er lädt uns ein, Metaphysik gegen Diagnose einzutauschen. Das Ergebnis ist eine Art politischer Ökonomie, die seltsam zeitgenössisch wirkt. weniger wie ein Manifest und mehr wie ein Wartungshandbuch für eine Gesellschaft, die sowohl wohlhabend als auch frei sein will. Darum kann Smith Menschen über das ganze Spektrum hinweg immer noch irritieren. Er ärgert den Romantiker, der wünscht, Handel sei reine Korruption. Er ärgert den Ideologen, der wünscht, Märkte seien reine Harmonie. Er besteht darauf, dass Handel eine menschliche Institution sei, fähig zur Kooperation, fähig zu Grausamkeit und deshalb stets verwundbar für Macht. Wenn die moderne Welt uns etwas gelehrt hat, dann dies. Der schwierigste Teil einer kommerziellen Gesellschaft ist nicht Reichtum zu erzeugen. Es ist, die Regeln allgemein zu halten, Eintritt möglich zu halten, Privileg daran zu hindern, zu Schicksal zu verhärten und Bürger so zu bilden, dass sie bemerken, wenn es geschieht. The Wealth of Nations besteht fort, weil es sich nicht leicht kategorisieren lässt. Smith war ein komplexer, nuancierter Denker und sowohl Anarchisten als auch Dirigisten haben Verschiedenes bewundert und manches verachtet im Text. Das Buch erlaubt uns nicht, Märkte als Magie zu behandeln, aber es erlaubt auch nicht, den Staat als Deus ex machina zu behandeln. Es verlangt stattdessen die schwierigere, erwachsenere Aufgabe, zu verstehen, wie gewöhnliche Motive, die unter bestimmten Regeln wirken, eine Gesellschaft hervorbringen. Manchmal wohlhabend, manchmal grausam, immer bedürftig einer klugen Prüfung. Wenn wir weiter mit Adam Smith streiten, dann weil er uns weiter bessere Fragen gibt, als die, die wir stellen wollen.